Hype als Ziel ist schon mal das falsche Ziel. Und wenn der entsteht, ist es wunderbar und man kann sicherlich was dazu beitragen, um das zu begünstigen. Aber das sollte nicht das Ziel sein, an dem gemessen wird, wie so eine binäre Entscheidung, war es ein Hype, ja, nein, also erfolgreich oder nicht. Das ist meines Erachtens total falsch. So, und dann hast du natürlich alles rund um so Hype-Themen, musst du natürlich auch ganz viele Dinge berücksichtigen. Das heißt also, einmal diese Timing-Frage der Kurzfristigkeit, was mache ich, wenn es zurückgeht? Die zweite Frage ist natürlich auf der Supply-Seite. Viele machen sich auch keine Gedanken darüber, wenn sie einen Hype erzeugen, was passiert denn eigentlich, wenn er eintritt? Das überrascht die meisten.
What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Meine beiden Gäste heute sind Philipp und Verena, die beiden Gründer von Pierce, einer Berliner Agentur. Die beiden kommen ursprünglich von Universal Music und waren total auf das Thema Branded Entertainment gebucht. Und total spannend, diese Folge sprechen wir darüber, welche Mechaniken kann man sich zu eigen machen, wenn man mit Marken zusammenarbeitet. Wie erzeugt man eigentlich einen Hype, der hoffentlich nachhaltig anhält? Ja, und welche letztlich auch Mechaniken kann man sich vielleicht auch in der Ansprache der Superfans als Marke aneignen? Liebe Verena, lieber Philipp, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier im schönen Hamburg, gar nicht bei Regen übrigens, dass wir hier zusammensitzen.
Hallo Kim, wir freuen uns auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir.
Es geht hier um die Zukunft der Agenturen, ein großes Thema, ein großes Feld. Und als wir uns kennenlernten und so ein bisschen sprachen, was macht eigentlich Pierce, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Pierce zu gründen, kam relativ schnell das Thema Hype auf den Tisch. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch eine gemeinsame Folge über Hype im Marketing machen. Philipp sagte damals, ja, total gerne, aber bitte nicht nur, weil Hype klingt immer so nach dem einen Stunt und dem einen Ding, was man gemacht hat. Aber viel interessanter ist für euch beide ja die Frage, wie baut man eigentlich über die Systematik des Hype-Marketings letztlich auch wirklich nachhaltiges Markenkapital auf. Und darum und über hoffentlich viele andere Sachen aus eurem Kosmos soll es heute gehen. Aber da ich ja schon, wie soll ich sagen, mindestens eine halbe Stunde Vorgespräch Vorsprung habe gegenüber der treuen Community, die jetzt zuhört, fände ich es ganz toll, wenn ihr ein bisschen erzählt, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, aus eurer gemeinsamen Universal Music Zeit heraus nochmal was ganz Eigenes zu gründen? Weil man, wenn man in so einem Konzern ist, hat man es ja erstmal ganz gut erlebt, viel kommt rum. Was war eure Motivation?
Das stimmt. Ich glaube aber, dass der entscheidende Punkt vorher stattgefunden hat und gar nicht so sehr die große Entscheidung war nicht aus dem Konzern raus, auch wenn sich das so anfühlt. Die große Entscheidung war eher auf der inhaltlichen Ebene. Wir haben ja früher bei Universal Music, was ein großes Plattenlabel ist, wenn man so möchte, ohne das jetzt zu stark zu differenzieren, was dort alles passiert, aber dort haben wir unter anderem uns mit dem Thema Brand Partnerships beschäftigt. Das heißt also eigentlich um die Schnittstelle gekümmert zwischen Markenkommunikation, Produktkommunikation und Entertainment. Und da hatten wir eine große Sales-Perspektive. Und ich habe das Jahrzehnte gemacht in unterschiedlichen Konzernen, ähnliche Themen, aber Universal schon 11 Jahre dann. Wir haben irgendwann mal vor vielen Jahren gemeinsam festgestellt, dass der Grund, weshalb Marken an uns herantreten, eigentlich das Spannende war. Warum redet eigentlich jemand mit einem Entertainment-Anbieter? Und haben dann Muster identifizieren können. Also das war sehr einfach und vor vielen Jahren noch anders und weniger komplex als heute. Da ging es viel um Digitalisierung, da ging es um Verjüngung der Marke, da ging es um neue Zielgruppen, da ging es um Themen, wie werden wir weiblicher, wie und so weiter und so weiter. Und dann haben wir gemerkt, dass die reine Sales-Perspektive eigentlich die falsche Antwort ist auf die Fragestellung, weil da wir so viel gelernt haben über Dekaden an Brand-Partnerships-Erfahrungen, dass wir gesagt haben, warum machen wir daraus nicht ein Beratungsprodukt? Warum helfen wir den Marken nicht, überhaupt die richtigen Fragen zu stellen, den Weg zu beschreiten, in Entertainment stattfinden zu können, dort glaubwürdig aufzutreten und am Ende des Tages dann die Frage zu beantworten, gibt es ein Künstler oder ein Musikstück A, B oder C oder Musikvideo, was für dich das richtige Asset oder der Kooperationspartner wäre? Und das war eigentlich der entscheidende Moment. Dass dann Pierce daraus entstanden ist, war einfach nur ein Wechsel des Geschäftsmodells. Vom Angestellten in die Selbstständigkeit. Aber das war dann für uns ehrlich gesagt, das lief ziemlich locker, oder?
Das lief ziemlich locker. Und ein Punkt war aber auch, dass wir auch gemerkt haben, natürlich trotzdem haben wir uns vor allem im Feld von Musik, ne? Also nicht verwunderlich bei Universal Music befunden, haben aber auch immer mehr gemerkt, dass die Mechaniken, die wir dort entwickeln, die Werbemechaniken, die Art zu sprechen, den Gedanken, was bringen eigentlich Kollaborationen rein, was bedeutet eigentlich Entertainment für eine Marke, dass das natürlich Musik nicht immer die Antwort sein kann, sondern es kann auch genauso Fashion sein oder es kann Fußball sein oder es kann dann eben Gaming sein. Und das war einfach auch für uns ein Wunsch, dass wir immer gemerkt haben, so wir wollen auch über Musik hinaus Dinge anbieten können. Und das haben wir dann ja eben auch gemacht mit Piers.
Aber das lag mir nämlich gerade auf der Zunge, die Frage, hätte das nicht spannend sein können, auch im Universal Music Kosmos ein solches Beratungsangebot zu gründen, ne? Weil du ja zu Recht sagst, Philipp sagt es eben, immer nur der Sales-Ansatz und die stellen so große ganzheitliche Fragen, die man eigentlich sehr cool auch über die gelernten Mechaniken und Brand-Partnerships und all die Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, beantworten kann. Aber eben immer der Fokus Musik.
Aber das haben wir gemacht. Ja. Also das ist eigentlich der Moment, wie wir uns kennengelernt haben. Weil ich komme eigentlich aus so der klassischen Werbung. Ich war erst Media und dann Markenstrategin. Und ich bin damals zu Universal gekommen, weil Philipp eben diesen gesagt hat, so, wir müssen eigentlich mehr in die Beratung gehen. Das heißt, wir haben dieses ganze Angebot dort schon aufgebaut. Und wir haben da auch dann viele Sachen gemacht, die man jetzt vielleicht nicht sagen würde, dass das eine klassische Arbeit ist von einem Musiklabel. Und haben eben auch Strategien entwickelt, haben Templates entwickelt, wie übersetze ich eine Markenstrategie, eine Culture-Strategie, aber eben immer trotzdem mit dem Filter Musik. Und da haben wir dann einfach irgendwann gemerkt, so dieser Filter, den möchten wir eigentlich nicht mehr haben.
Ja, weil das Ergebnis musste immer irgendeine Partnership oder eine Aktivierung, irgendein Entertainment-Gedanke aus dem Musikkontext sein, richtig?
Ja, richtig.
Und das beschneidet einen dann ja letztlich auch in den Möglichkeiten.
Ja, und dann hast du natürlich noch die andere Ebene, die haben wir versucht zu umgehen, aber ist natürlich auch schwierig. Das heißt, es ist die Unabhängigkeit, kannst du auf zwei Ebenen sehen. Einmal unabhängig von Musik und das zweite natürlich dann auch noch unabhängig von der Musik, die bei Universal Music unter Vertrag ist. Jetzt haben wir gesagt, gut, ist das größte Plattenlabel der Welt und idealerweise kauft eine Marke keine Musik, sondern sie möchte sich mit etwas verbinden, was ihr im Kerngeschäft hilft. Und dann haben wir gesagt, naja gut, bei 7.500 Künstlern und Millionen Songs wird immer das dabei sein. Wenn Musik die richtige Antwort ist, dann finden wir auch immer etwas, was genau auf dein Interesse einzahlt. Aber es war auch nochmal so ein Thema, dass wir nicht das Kerngeschäft sind. Kerngeschäft ist, Künstler aufzubauen, die richtigen Stars aufzubauen, die richtige Musik zu finden und so weiter und so weiter. Also der Labels. Also wir waren schon Randgeschäft, also wenn du so willst, in dem Nebenrechtegeschäft. Und dort dann auch noch, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir eine Marke beraten, müssen wir unabhängig sein. Das heißt, wir müssen auch Künstler von anderen Plattenlabels vermitteln können, wenn das die bessere Lösung wäre, ne? Was wir auch getan haben. Und da haben wir immer gemerkt, das ist vom Environment, könnten wir, wenn wir unabhängig sind, freier agieren, können weitere Themen hinzuaddieren. Und das kam zusammen mit einer großen Reorganisation und Restrukturierung bei Universal Music, so dass die Dinge einfach alle zusammengefügt haben, dass die Überlegung einfach war, sag mal, lass uns doch einfach auf eine andere vertragliche Basis zusammenarbeiten. Insofern war Universal einer unserer ersten oder der erste strategische Partner, als wir die Agentur gegründet haben.
Ist ja auch nicht so schlecht, oder? So zum Start sagen zu können, man hat Universal als strategischen Kooperationspartner an Bord.
Richtig, ja. Und insofern war das super oder ist auch noch immer heute. Wir sind immer noch verbunden und als Kooperationspartner ist ein super Asset. Kommen wir gleich an einer anderen Stelle bestimmt noch zu, was das an Assets alles bringt, was uns das hilft. Und dann haben wir das einfach gemeinsam mit den Teams, die wir alle kennen. Ich war dort Mitglied der Geschäftsleitung. Das heißt, ich war total gut vernetzt und bin immer noch sehr gut vernetzt. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch global in dem Konzern. Und das heißt, es ist immer noch ein sehr, sehr guter Einstieg in Netzwerke, in Entertainment. Mhm. Also auch in andere Regionen, Länder, andere Kulturkreise. Mhm. Beispielsweise denke an Indien oder denke an Asien. Mit den Kollegen habe ich zehn Jahre lang zusammengearbeitet. Mhm. Das heißt also auch da dann die Frage, was passiert euch gerade? Was bewegt dort den Markt? Ist eine Frage, auf die wir Antworten bekommen und schnell stellen und schnell beantworten können. Das ist schon ziemlich spannend.
Und sag mal nochmal eine Verständnisfrage zur Systematik. Ist es so, dass bei Universal in eurer vorherigen Rolle dann wirklich die Brands aufschlagen mit Beratungsbedarf oder sind es die Agenturen der Brands, die Anfragen haben, ob Künstler XY, Musikerin XY verfügbar ist, wohl diese Idee mitgehen würde?
Beides. Also es ist eigentlich so von bis. Es kamen Marken auch direkt auf Universal zu und sei es auch manchmal nur, um einen Song zu suchen. Es kamen aber auch Agenturen zu und dann war es immer die Frage, so oft sind wir eben reingegangen, haben geguckt, wurde schon die richtige Frage gestellt. So, also ganz selten sind Marken wirklich mit einem richtigen Beratungs-Need auf uns zugekommen, aber wir haben halt schnell gemerkt, wenn wir gefragt haben, so, aber warum jetzt nochmal der Artist oder warum jetzt gerade nochmal diese Mechanik oder warum braucht ihr jetzt diese Musik und wäre es nicht auch möglich, das zu tun, dann ist daraus dann oft ein Beratungsaufwand geworden. Aber das haben wir auch gemeinsam mit Agenturen dann gemacht. Also es ist dann auch oft nicht so gewesen, dass wir dann die Agenturen irgendwie so rausgeschmissen haben, sondern haben wir eher die Agenturen vielleicht nochmal schlau gemacht und die sind dann zu ihren Marken gegangen.
So, und jetzt Pierce. Seit wann gibt es euch?
Seit ganz offiziell letzten Februar.
Also rein technisch gibt es uns seit 24.
Ja, das stimmt. Aber da haben wir, das ist so, da war so die Unterschrift. Aber ich sag mal, dass wir wirklich angefangen haben zu arbeiten unter Pierce, war im Februar des Jahres. Ja, also 1,5 Jahre.
Und als ihr das gebaut und skizziert habt, habt ihr gesagt, okay, wie nehmen wir das Wissen mit? Wo sehen wir auch eine Marktlücke? Wie wollen wir den Markt bearbeiten? Mit welchem Angebot, mit welchem Setup? Skizziert mal kurz so, wie seid ihr an den Markt gegangen? Wie seid ihr heute unterwegs? Was sind so eure Schwerpunkte, damit man ein besseres Gefühl dafür bekommt, was hinter Pierce steckt?
Ja. Also im Grunde genommen, kannst du dir vorstellen, wenn wir aus einem Job in einer, sagen wir, abhängigen Beschäftigungsverhältnis in ein unabhängiges Beschäftigungsverhältnis über einen Kooperationsvertrag treten, dann haben wir natürlich die Dinge mitgenommen, die wir gut kennen, in denen wir uns sehr gut auskennen, wo Kundenbeziehungen bestehen, wo große Netzwerke bestehen. Das heißt, der Core an Tag 1 war dann, mit welchen Kunden arbeiten wir eigentlich in den letzten Jahren wahnsinnig eng zusammen, wer vertraut uns, wem vertrauen wir, was können wir auch Universal noch delivern, was haben wir früher als Angestellte an Wertschöpfung erbracht, was könnten wir als Agentur also auch dort beitragen. Das war so der allererste Schritt, ne? Das war so der logischste Schritt. Und dann war natürlich sehr schnell die Frage, was können wir denn jetzt noch on top machen, weil jetzt sind wir unabhängig, jetzt können wir uns auch auf andere kulturelle Felder ausweiten und so weiter. Und das ist dann ein Prozess, der, sagen wir mal, im laufenden Geschäft mit vielleicht einer 30-prozentigen Kapazität stattgefunden hat. Ne? Das ist ja anders als eine Agentur. Zwei aus dem Bäckerhandwerk möchten anschließend eine Konzertpromotion-Agentur aufmachen, dann setzen sie sich an den Tisch und diskutieren drei Monate
dann
lang.
Fängst du bei null wieder an.
Ganz genau. Ja, was ist eigentlich unser Businessplan und auf was muss man eigentlich achten und was sind eigentlich die Marktteilnehmer?
Ich mir das immer vorgestellt. Ich dachte, wenn ich irgendwann mal gründe und was mache, dann habe ich so Zeit, dann setze ich mich da so hin, dann male ich das so auf. Aber so war es nicht.
Nein, gar nicht. Also wir haben
währenddessen alles weitergemacht.
Es ging nahtlos. Wir haben nicht einen einzigen Tag nicht an den. So, wir haben, wir arbeiten heute noch für die gleichen Kunden.
Die Projekte gingen einfach weiter. Ne?
Und wir haben dann sogar auch die Mitarbeitenden, die jetzt bei Pierce sind. Das sind einige aus unserem ehemaligen Teams bei Universal Music. Und das heißt, die waren dann noch bei Universal Music. Und dann war die Frage, kommen die mit, bleiben die da, aber im laufenden Projekt für den gleichen Kunden. Ja, okay. Und dann war die Frage, wer stellt jetzt eigentlich die Rechnung an den Kunden? Wie machen wir das mit? Also, das war wahnsinnig komplex im Hintergrund und für den Kunden waren es dieselben Gesichter, nur irgendwann wechselte die Brand on top. Und das war aber insofern sehr gut, weil wir hatten auch eine gewisse Sicherheit bei der Gründung und konnten uns auch entspannt mit diesen 30-40% unserer Kapazität auf wirklich neue Dinge ausrichten. Und wir wussten, wir haben eine Expertise in dem Kernfeld und das läuft. Weißt du, ich glaube, wenn wir von null auf gegründet hätten und hätten uns hingesetzt, wahnsinnig schwer, sich zu fokussieren und wahnsinnig schwer, die Risiken richtig einzuschätzen und Annahmen zu treffen. Und jeder, der mal gegründet hat, weiß das. Und ich habe es auch schon mal gemacht. From scratch ist wahnsinnig kompliziert. Das hat uns, glaube ich, sehr geholfen, dass wir einfach so von Tag 1 an wussten, was wir tun, wo unsere Wertschöpfung ist und dass wir auch entsprechend abrechnen konnten und dass auf den Tag 1 die Mitarbeitenden das Büro bezahlt ist und so weiter. Und das hat uns bis heute die Freiheit gegeben, dann eben im Teil der Kapazität völlig neu zu denken und ganz anders ranzugehen.
Und so inhaltlich würde ich sagen, dass wir trotzdem, der Gedanke, den wir hatten und den wir immer noch haben, ist, dass Marken mehr denken sollten wie Entertainment Companies. So, dass man, wenn man sich anschaut, wie heute Aufmerksamkeit verteilt ist, wird natürlich, wissen wir alle, immer weniger. Hinzu kommt, dass ich einfach skippen kann, ne? Skippable. Es ist einfach mittlerweile mit Shortform Content, das ist meistens skippable. Das heißt, ich muss noch mehr Inhalte irgendwie entstehen lassen als Marke, die sich Leute freiwillig anschauen. So, das heißt, ich konkurriere jetzt nicht mehr nur mit anderen Marken, ich konkurriere mit einem Creator und ich konkurriere mit einem Musikvideo und ich konkurriere mit einem Ausschnitt aus Ted Lasso. So, und somit interessant muss ich sein. Und sich dann als dieses Selbstverständnis als Marke zu haben, zu sagen, ich möchte Content machen, den sich Leute freiwillig anschauen, der entertaining ist, der Spaß macht, der was anbietet, der Mehrwert anbietet, und welche Mechaniken nutzen dafür eigentlich wirklich Entertainment Companies, wie jetzt zum Beispiel eben Universal Music, die genau diese Inhalte ja produzieren, die sich Leute selber anschauen oder oder Artists fördern, die das produzieren. Das ist eigentlich so das, mit dem wir angetreten sind. Dafür machen wir, sagen ja so, Culture Connection Agency. Das ist natürlich ganz oft Kultur, da wo Leute sich hin möchten, da wo Leute Leidenschaften haben, das, was Leute lieben, was schon eine Rolle im Leben spielt, das zu ermöglichen für Marken, sich damit zu connecten und dann etwas zu aufzubauen oder anzubieten, was entertaining ist. Mhm. Das ist das, was wir anbieten. Und für uns war deswegen auch als nächster Schritt total wichtig, dass wir neben Universal Music als strategischen Partner noch einen zweiten Partner finden, unter dem Gedanken auch Kollaboration, wie wir uns ja auch als Agentur führen. Und das war dann Activision Blizzard, also Gaming, als den nächsten zweiten Bereich, ne? Weil ich mir schon gesagt, das war einer unserer Hauptmotivatoren, dass wir gesagt haben, so ein bisschen über Musik hinauszugehen. Und dann haben wir eben mit dem Publisher Call of Duty, World of Warcraft, Diablo ist bei Activision Blizzard, den zweiten gefunden. Und das war so der grobe Plan, würde ich mal sagen. So viel mehr war dann nicht, weil wir dann ja eben ja gleich anfangen konnten zu arbeiten. Mhm. Ja.
Ich finde es interessant, weil wenn man jetzt so in die Fachmedien guckt, ne, dann wird ja in den letzten 2, 3, wahrscheinlich 4 Jahren Cultural Marketing rauf und runter diskutiert.
Ja.
Ich habe kürzlich einen sehr guten Meinungsbeitrag von Daniel Adolf in der W&V gelesen, der irgendwie sagt, hey, komm, das ist doch eigentlich alles, also ja, da wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben und was davon ist jetzt wirklich so anders als das, was man vorher gemacht hat. Was ich aber bei euch sehr stark raushöre, du hast ja nicht zuerst cultural gesagt, sondern du hast ja sehr bewusst auch von Entertainment gesprochen und von der Frage, wie eben Inhalte konkurrenzfähig sind zu der Medienzeit, die sich ja nun mal auf unfassbar viele Kanäle, Formate und Möglichkeiten letztlich auch verändert hat. Du hast auch die Mechaniken angesprochen eben, Verena. Was sind so Mechaniken, die ihr mitgenommen habt, die eben auch anders sind oder wo vielleicht auch die Werbebranche, aus der du ja auch kommst, auch nochmal eine andere Perspektive drauf bekommen hat? Also wie ging oder seid ihr früher bei Universal anders rangegangen an die Frage Entertainment und Brand Partnership, als es vielleicht Agenturen aus der klassischeren Denke von früher getan haben?
Ja, ich glaube schon allein die Frage, wenn ich mir als erstes als Marke die Frage stelle, nicht wie erreiche ich Menschen, sondern wie produziere ich etwas, was Menschen freiwillig gucken können. Allein das ist schon, glaube ich, also ich, als ich bei Werbeagenturen gearbeitet habe, wurde mir diese Frage nicht gestellt, sondern da war die Frage, das ist meine Message so und das ist meine Audience und wie erzählen wir diese Geschichte und nicht so sehr, wie schaffe ich es, dass ich es freiwillig die Leute anschaue, was natürlich auch beim Entertainment oft auch einfach ist, dass das Budget auch nicht so da ist. Ne? Das ist auch nochmal eine andere Sache, wenn man Artist zum Beispiel arbeitet, ist ein viel kleineres Budget oft da. Das heißt, die sind viel mehr darauf angewiesen, Inhalte zu produzieren, die Leute auch wirklich sehen wollen. Ansonsten es ist, was ich wahnsinnig interessant auffand, als ich bei Universal war, ist, wie über Audiences nachgedacht wird. Also ich glaube, so wie definiert man eine Zielgruppe, ist wahrscheinlich einfach eine sehr viel diskutierte Frage, das ist mir alle. Und zu sagen, so es ist irgendwie Gen Z, dass das nicht die ganz richtige Antwort ist, weiß irgendwie auch jeder. Aber um ehrlich zu sein, also ich meine, in vielen Briefings steht das trotzdem so drin. Ja,
auf jeden Fall.
Also die Zielgruppe ist
Gen Z und Gen Alpha erreichen.
Genau, Gen Z und urban. So, das ist immer noch das. Und wie aber, wie vor allem eben Universal Music, aber auch andere Entertainment Companies darüber nachdenken, ist gar nicht so sehr, wer ist die Person, wer bist du, sondern wie sehr interessierst du dich für mich? Und die denken sehr stark darüber nach, über ich würde sagen, klassische Adoption Curve, wo da hast du die sogenannten Superfans, dann hast du so ein bisschen die Mainstream Listeners und dann hast du so die Casuals. Und die Superfans sind das Allerwichtigste. So, das sind die haben einen kleinen Teil. Ich glaube, die sind bei Spotify, ist es sowas wie 2% der Listeners machen 15% der Streams aus. Und ich glaube, insgesamt bei Musik ist es sowas wie so 10% machen 80% des Umsatzes aus. Und das sind die sind in for it, ne? Das sind die gehen rein und die trommeln und die sprechen und die machen die konsumieren natürlich auch ganz anders. Und die musst du ganz anders erreichen als den Mainstream. Und der Mainstream, bei denen geht's vielleicht mehr darum, irgendwie, die wollen ein bisschen was wissen und was sie dann irgendwie posten können. Da geht's ein bisschen vielleicht um Distinktion, da geht's aber auch um das Gefühl, so, ja, ich bin Teil von was Größerem. Und bei den Casuals geht's darum, wenn ich's mir anschaue, will ich mich nicht langweilen, so. Aber bei den Superfans, da ist das Teil der Identität, ne? Da ist es, die wollen Sachen wissen, bevor alle anderen es wissen. Die wollen noch mehr behind the scenes verstehen. Die wollen Zugang haben. Und wie baue ich so eine Kampagne auf? Und da kommen wir auch zu dem Thema Hype eigentlich. Und das ist das, was Hype erzeugt, ist, das ist gar nicht so sehr maximale Reichweite von Anfang an, sondern eine sehr intensive Auseinandersetzung in einer kleinen Gruppe zu Beginn. Und die machen den Hype. Und so auch eben, wenn ich jetzt über einen Kampagnen-Rollout oder sowas nachdenke, ne, so klassischen Kampagnenplan, dann ist so, ja, und hier starten wir dann unsere Social-Kampagne und dann kommt TV dazu oder so, sondern eher zu sagen, woher weiß ich eigentlich, wer meine Superfans sind? Und das ist einerseits, wenn ich jetzt kulturelle Kollaborationen mache, dann natürlich die Superfans der Player, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch ich als Marke, ne, kann auch so darüber nachdenken, dass ich sage, wer sind eigentlich meine Superfans so und biete ich denen wirklich was anderes an, spreche ich mit denen anders, spreche ich mit denen am Anfang und lasse es dann zu einem größeren Thema werden. Das ist, glaube ich, was wir total spannend finden und auch mitnehmen, wenn wir Kampagnen bauen. Ein zweites Thema ist auch, dass so Entertainment Companies verstanden haben, dass die wichtigere Unterhaltung nicht unbedingt ist, so Artist zu Fan, sondern Fan zu Fan. So, und dann geht's gar nicht mehr so sehr um Ownership, sondern es geht um Mitmachen. So. Und ich glaube, auch das ist wo Marken total viel von lernen können. Also wie schaffe ich es gar nicht immer nur, dass alles von mir auskommen muss, sondern wie schaffe ich es, ein Fandom zu generieren, ob das der richtige Begriff ist, aber auf jeden Fall, oder eine Gemeinschaft, eine Community zu generieren, wo untereinander auf einmal dann das stattfindet, wo sie es zu sich selber was anderes draus machen, wo ich vielleicht auch gar nicht so drüber nachdenken konnte, so wie Lego zum Beispiel, finde ich, macht das cool mit Lego Ideas, die dann, wo die Community selber sagen kann, was hätten sie gern für ein Lego-Set? Und die diskutieren das untereinander aus, so, ne? Da sagt dann irgendwie einer, ich bin voll der Fan von X-Files, so, irgendeiner kulturellen IP, finde ich cool, pitcht die dann der Rest der Community. Und wenn da genug Hype ist und Buzz ist in dieser kleinen Community am Anfang, so, dann sagt Lego, okay, spannend, dann mache ich noch die kulturelle Kollaboration mit X-Files dazu, habe ich irgendwie nochmal eine andere Awareness und ich als Lego bin aber eben nur Teil davon und ein bisschen Enabler. Mhm. Ja,
vielleicht noch so eine Ergänzung, was die Mechanik angeht. Wenn du dir den Entstehungsprozess anschaust, wie Entertainment entsteht, und da würde ich durchaus differenzieren, weil im Entertainment-Bereich die Prozesse sich auch deutlich unterscheiden. Aber immer dann, wenn nennen wir sie mal im weitesten Sinne Künstler involviert sind, im Vergleich zu Gaming, deshalb möchte ich es ein bisschen differenzieren, aber gerade im Bereich Musik, wenn Künstler, Produzenten, Songwriter und so weiter involviert sind, dann geht es sehr viel um Zusammenarbeit und nicht um Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnis. Da ist nicht dieses Verhältnis von who pay, who say, sondern der andere muss es glauben, der muss es verstehen. Und wie wichtig das ist, sieht man immer wieder, wenn so neue Dinge entstehen, wie beispielsweise Du bist gut genug, Blumengarten, Shireen David, Kitschkrieg-Kombination, ja. So eine Kombination herzustellen, das kommt nicht so schnell, weil einer einander bezahlt, sondern das kommt darum, weil man sehr kollaborativ sich zeigt, weil man aufeinander zugeht, weil man sich versteht, weil man sich miteinander auseinandersetzt, weil man Respekt voreinander hat. Und das ist eine Art und Weise, Dinge entstehen zu lassen, wo wir auch immer wieder mit Marken sprechen, dass sie sich nochmal deutlich verbessern können zu der klassischen Vorgehensweise. Entweder das Briefing an eine Agentur und die dann weiter und oftmals ja auch Marken direkt losziehen, gerade im Entertainment-Bereich, weil es halt wahnsinnig sexy ist, direkt den Kontakt aufzunehmen, ne, mit einem Spieler, Verein, Musiker und so weiter. Ja, das kennen wir auch alle.
Das ist auch eine Art von Fandom,
ja.
Das
ja,
ist,
ganz
das
oft.
Ist eine ganz, ganz große oft. Art von Fandom, ganz da habe ich 20 Jahre mit gekämpft. Mit der Fragestellung, wem muss das jetzt gefallen? Ja. Und deshalb, also auch was die Mechanik angeht, ist es ein großes Thema. Und da würde ich sagen, werden wir oft frustriert, also auch wenn wir Markenbriefings erhalten, was Timing-Vorgaben angeht, was den Research angeht, was Budgetvorgaben angeht und so weiter, wo gar nicht die richtigen Fragen am Tisch stehen. Warum eigentlich? Und was haben wir eigentlich anzubieten? Was berechtigt uns eigentlich, Teil dieser Kunstform zu werden oder dieses Kulturbereichs zu werden? Und mit welcher Message gehen wir eigentlich auf einen bestimmten Creator, Künstler, Artist zu? Ist es, ich habe ein Budget und ich brauche dich für eine Kampagne und wir drehen übrigens Ende des Jahres? Und das ist halt oft der Fall. Oder ist es eine Legacy, eine Heritage, die ich habe, die wir teilen, eine gemeinsame Vergangenheit, wo die Marke den Ursprung hat und genauso vielleicht wie eine Musikstilrichtung einen Ursprung hat in den 80ern oder 90ern und so weiter. Ja? Und das kann man halt übertragen auf jedes andere kulturelle Segment. Und ich glaube, das ist auch wichtig, an der Stelle nochmal deutlich dafür zu werben, für diese Offenheit und sich die Mühe zu machen, damit eine echte Kollaboration entstehen kann. Und wir glauben, dass das Voraussetzung ist, um eben nicht einfach nur eine Ablieferung für Geld zu bekommen.
weil einerseits, ich sag mal, die Qualität des Ergebnisses besser ist oder daraus dann eben auch echtes Fandom und ein Hype innerhalb sozusagen dieser Superfans zu gewährleisten. Andersrum aber wahrscheinlich auch, weil die Künstlerinnen und Künstler, Musiker, Gamer dann überhaupt erst mitmachen, oder? Also wie wählerisch sind die? Weil am Ende muss ja jeder seine Brötchen bezahlen.
Ja, also ich glaube, viele sind natürlich kaufbar. Mhm. Aber Budgets werden immer knapper. Und das ist jetzt ein Spruch, der gilt wahrscheinlich seit 20 Jahren und der wird auch noch in 20 Jahren richtig sein. Wir müssen einfach immer effizienter werden. Es ist Teil von Wachstum in einer Volkswirtschaft, dass wir an Effizienz gewinnen. Mhm. Also müssen auch die Allokation muss besser sein und der gesamte Einsatz meines Budgets. Und insofern ist es so, ja, die Bereitschaft erhöht es natürlich. Das ist der inhaltliche Ebene. Aber es macht es auch wirtschaftlicher. Denn wenn ich jemanden nicht mit dem Herzen überzeuge, dann wird er mir auch nur das abliefern, was in irgendeiner Service-List steht, wo drin steht, macht 3 Posts, 2 PR-Tage, einmal sowieso oder im Game so und so viele Sekunden taucht irgendwo ein Produkt oder eine Marke irgendwo auf und so weiter. Und was wir ja eigentlich nicht wollen, ist, dass wir wollen unsere Kunden natürlich nicht in diese Situation bringen. Wir wollen eigentlich eine Situation haben, wo der Kunde sagt, naja, es war eigentlich geplant, dass wir irgendwie ein Event haben, aber stell dir vor, der hat uns plötzlich in einem Song erwähnt und stell dir mal vor, der hat plötzlich was gepostet oder stell dir vor, das ist das, mit seiner Community in Austausch getreten. Das ist das, was wir wollen und das, was wir anstreben. Und das ist ehrlich gesagt viel einfacher, als man glaubt. Mhm. Und das Samenkorn setzt du ganz am Anfang in den ersten Kontaktaufnahmen, in dem ersten Briefing und gar nicht so sehr mit dem Paycheck, den du ausstellst.
Was wahrscheinlich ein großer Vorteil von euch ist, ist ja auch, dass hinter euch jetzt keine, ich sag jetzt mal, 50 Mann- und Frau-Agentur steht, wo sozusagen alle direkt von dem Etat, den ihr gewinnt, ernährt werden wollen, sondern ihr habt euch ja sehr stark auf den Consulting-Part in diesem Game fokussiert, ne? Also das heißt Consulting und Konzept, aber ihr seid nicht zwangsläufig die, die es dann auch selber exekutieren und umsetzen mit festangestellten Mitarbeitenden, sondern ihr habt dann wiederum ja einen Pool an Talenten, mit denen ihr dann projektweise zusammenarbeitet. Also macht euch das vielleicht auch freier in diesem Punkt, dass ihr nicht schon alles fertig habt und dann auf die Leute zugeht, sondern sagt, wie toll ist das denn? Da habe ich ja Gehirn auf der anderen Seite und Ahnung der Fan-Community. Lass uns das doch gemeinsam machen.
Total. Also das, was wir an Marken sagen, was wir sagen, so, du musst nicht alles selber sein. Kollaboration gibt dir die Möglichkeit, auch was hinzuzuholen. Und das ist das, was auch so ein bisschen unser Organisationssystem ist. Das heißt, wir gucken immer, dass wir die Idee nicht ums Team bauen, sondern das Team um die Idee. So, ne? Weil das ist schon auch was wir auch unseren Kunden irgendwie auch eben sagen möchten. So, ne? Wir sind flexibel und wir sind ergebnisoffen. Was wir aber sind und was wir ganz stark bündeln bei uns, ist, was du schon gesagt hast, ist Strategie, ist Kreation, ist Lead-Projekt-Management und ist Partnerships. So. Und da eine hohe Expertise zu haben und dann zu gucken, wen hole ich mir dazu, der Experte, die Expertin ist, sei es dann eben Production, aber auch nicht nur Production. Ne? Wir holen uns schon auch manchmal selbst im Entstehungsprozess was dazu, auch weil wir auch wieder das, was wir Marken sagen, andere Perspektiven hinzuholen wollen. Weil ich glaube schon, dass besonders in der Werbung es eine große Gefahr gibt, dass Werber mit anderen Werber über Werbung reden. So, ne? Und die haben alle die gleichen Kant-Cases gesehen und alle die gleichen LinkedIn-Debatten so gelesen. Und dann holst du mal jemanden dazu, der aber eigentlich voll in Fashion ist. Und holst den mal zu einer Kampagnenentwicklung dazu, wo wir natürlich dann im Idealfall halt über Fashion reden oder vielleicht Mechaniken von Fashion nutzen wollen. Und auf einmal sind da ganz andere Referenzen und ganz andere Ideen im Raum. Und eben vor allem, wenn wir eben antreten und sagen, wir lernen von diesen kulturellen Mechaniken und das ist unser Auftrag, oder das ist unsere Vision, die weiterzugeben an Marken, dann holen wir uns eben auch solche Menschen an den Tisch. Und es macht uns auch total flexibel, wie du auch gesagt hast. Also es ist natürlich auch, also so sind auch wir angetreten. Wir hatten jetzt nie so größer als Selbstzweck, haben wir irgendwie jetzt nie so, irgendwie haben wir nie gebraucht.
Das ist auch witzig, ich glaube auch die Zeit ist ein bisschen, ein bisschen vorbei, wo man sich ausschließlich über die Größe definiert und auch nur dann in der Lage ist, größere Etats oder komplexere Themen zu bedienen. Ne? Sondern die Frage ist ja, wie gut ist dein Netzwerk? Ich hatte kürzlich ja hier mit Kemmler und Kemmler eine Podcast-Aufnahme, wo es auch um die Frage geht, wer ist deine Entourage? Also mit wem hängst du ab? Und wer kennt wen, der wieder helfen kann? Und das ist ja mindestens so wertvoll, als wenn du, ich sag mal salopp formuliert, eine träge Masse da sitzen hast, die sich selber die Kannrollen anguckt, eher zu überlegen, mit wem kann ich Sachen an den Start bringen? Wer kennt sich gut aus? Also beide Systeme haben ihre Daseinsberechtigung, aber ich finde tatsächlich, der Wert liegt auch in der großen Beweglichkeit.
Absolut.
Daraus vor allem erzeugt das ja auch in jeder Hinsicht Glaubwürdigkeit. Ne? Also einmal auf der inhaltlichen Ebene, wenn du dann die richtige Entourage hast, dann erzeugt das natürlich eine gewisse Glaubwürdigkeit. Aber natürlich auch deine eigene Glaubwürdigkeit wird untermauert, wenn du Dinge erzählst und in der dir gegenüberliegende nicht weiß, dass du eigentlich mit dem Rücken an der Wand stehst und du würdest alles erzählen.
Ja, klar.
Und nur um den Etat oder den Auftrag zu bekommen. Ja? Und ich glaube, das gibt uns... Das ist aber auch eine Persönlichkeitsfrage. Das ist nicht nur eine Frage von der kaufmännischen Perspektive, natürlich auch eine gewisse finanzielle Absicherung, aber so eine Persönlichkeitsfrage. Und da sind wir vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, so wie wir angetreten sind, dass wir haben eine sehr starke eigene Meinung. Und die ist nicht immer zwingend eine kaufmännisch gebackte Meinung, sondern die ist halt oft eine sehr inhaltlich getriebene Meinung. Und wenn die Dinge einfach nicht passen, dann passen sie halt nicht. Aber da sind wir auch nicht sehr traurig drüber, weil das ist das Schöne, wenn man eine eigene Agentur hat, dass man auch die Dinge tun kann, die man tun möchte.
Wenn man nicht mehr Rücken zur Wand steht.
Also Stichwort Rücken und ja, Wand aber und selbst so. Das musst du sagen, wenn du klein und flexibel bist, dann ist es für mich ist es ein Managementfehler, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Nicht, dass uns das nicht irgendwann mal passieren könnte, und es passiert ja überall, aber so, man sollte zumindest damit antreten zu sagen, das ist nicht der Normalzustand. Hast du was falsch gemacht. Ja? Und ich glaube, das ist das, weshalb wir auch eben Größe gar nicht als ein Kriterium sehen, weil es einfach einen künstlichen Druck aufbaut.
Ich habe noch mal eine Frage, vielleicht auch zurückgehend zu dieser Frage, was sind besondere Mechaniken, die man mit Fokus auf Brand Partnerships, mit Fokus auf echtes Branded Entertainment auch sich zunutze machen kann? Du hattest es eben angesprochen, ne? Das eine ist sozusagen, sich auch mal auf die Audience zu konzentrieren und sie anders zu unterteilen, nämlich in Superfans oder auch in Fan-to-Fan-Communication zu denken. Wahrscheinlich ist Timing auch unfassbar wichtig, oder? Also ihr werdet das von Universal kennen, also da geht es dann darum, irgendwie jetzt den richtigen Moment zu erwischen, um das Richtige zu promoten, zur richtigen Zeit mit den richtigen Partnern, das hatten wir eben schon.
Ja.
Aber welche Rolle spielt Timing in den Dingen, die ihr macht? Oder was sind noch wichtige Zutaten vielleicht auch für dieses Thema?
Ja, ich glaube, was Timing, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, also wenn es jetzt so natürlich so Anlässe, wenn du es jetzt dann irgendwie orchestrierst mit Natur oder sowas, sowas vielleicht anders, aber was ich in Richtung so Kampagnenflow auch eins ist so dieses Thema so Teasen. Das ist was, was total groß ist, auch Entertainment Lösungsteil machen, wo es auch wieder eigentlich das Gleiche ist, ne, dass du dann guckst mal, wer, das wird sich nicht jeder anschauen, das Easter Egg wird nicht jeder finden, so den Teaser wird nicht jeder die Energie haben, es zu entschlüsseln, sondern es ist eine wahrscheinlich relativ kleine Gruppe, die da aber Lust drauf hat und die dann, wo du so eine Anticipation irgendwie aufbaust. Das machen, keine Ahnung, auch Filme oder sowas, Marvel oder so. Ne? Die dann, da machen dann 15-Sekunden-Teaser und der wird dann auf Reddit tot diskutiert. Ist natürlich auch, du machst da baust so eine Attention-Depth auf, ne? Wenn du sie so anteast und so irgendwie sagst, jetzt kommt was, das musst du auch einlösen. Das ist doch nichts.
Klar, sonst nicht. Stürzt du sehr hart.
Ja, wenn du dann nur sagst so, und jetzt hier ist es, meine neue Geschmacksrichtung ist so, das ist auch so, du hast halt Superfans, die wirklich da so Lust drauf haben. Aber das ist eine Mechanik, was so Timing, auch wieder so Kampagnenflow, würde ich ansagen, und da den richtigen Moment zu finden, wo ist eigentlich das am höchsten, so, wo ist der Spannungsbogen am höchten gespannt, und den dann zu releasen, da ist das, sowas ist total wichtig, ja.
Ja, es hat verschiedene Perspektiven, diese Timing-Diskussion, weil, wenn du dir anschaust, gibt es ja, wenn es um Produktkommunikation geht, gibt es ja meistens dann einen Launch oder einen Drop oder was auch immer, also ein Fahrzeug, was vorgestellt wird und eingefügt wird, oder eine Modelloffensive. Aber du hast gerade im Entertainment-Bereich, sind dir diese Tage, an denen der Film den ersten Tag im Kino ist oder das erste Mal verfügbar ist bei den Streaming-Providern oder das Game das erste Mal zum Download zur Verfügung steht, das ist ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Und das ist die Hinführung der Kampagne zu diesem Zeitpunkt ist deshalb so wichtig, damit an dem Tag die Algorithmen richtig angefüttert werden können. Ja. Das heißt also, siehe dieses Thema Box Office Sales vom neuen Spider-Man beispielsweise. Ja, was hat dieser Rekord in der ersten Woche ausgelöst an zusätzlicher PR? Das ist ein Effekt, ja. Und bei kleineren Filmen, bei dem großen, die müssen sich keine Sorge machen, dass sie zu wenig Kinos bekommen. Aber bei kleineren Filmen wäre das natürlich ein Effekt, wo man sagt, da gehen vielleicht 3, 4, 5 Kinos drauf oder 2, 3 große Ketten und andere ziehen nach, wenn es erfolgreich ist. Und das heißt, die Frage, wie wird Erfolg gemessen? Und die KPIs waren dann eben, nehmen wir in der Musikindustrie sind es dann die Charts, nehmen wir die Verkaufscharts. Jeder, der schon, der einen Autor kennt oder schon mal ein Buch geschrieben hat, weiß, wie das mit der Spiegel-Bestsellerliste funktioniert. Wie viele E-Mails man da vorher bekommt, was Vorbestellungen angeht und dass man vielleicht auch zwei Bücher zum Verschenken auch gerne kaufen könnte. Und das ist ja, also, und das ist eine, diese Timing-Frage. Und das gibt es eigentlich in vielen Industrien, aber eben auch nicht in allen. Also diese selbstverstärkenden Mechanismen haben natürlich hauptsächlich in Dingen des Alltags, die, sagen wir mal, auch eine gewisse Leidenschaft versprühen und so. Da ist das wirklich wichtig. Ne? Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, wie viele normale Menschen sich mit der Zulassungsstatistik von Neuwagen auseinandersetzen und deshalb mehr Interesse für ein Auto haben, weil es auf Platz 2 und nicht auf Platz 4 ist.
Wahrscheinlich nicht so
weniger furchtbar viele. Und die Fachpresse, würde ich sagen, ist in der Tat auch nicht wirklich groß. Es sei es eine riesige Überraschung, aber ansonsten glaube ich auch nicht die Fachpresse und Creator da irgendwie ein großes Augenmerk haben. Aber wenn du das jetzt mal vergleichst, Beispiel Spiegel-Bestsellerliste oder Game-Downloads oder Music-Charts, das sind Mechanismen, da ist es wahrscheinlich sehr wichtig. Also es geht immer darum, was wenn es um Produktlaunch geht, was ist das für ein Produkt? Wie wird das gemessen? Gibt es ein KPI, wo der Verfügbarkeitstag ein Moment ist, an dem wir etwas zusammenführen müssen?
Und du kannst es natürlich aber künstlich herstellen, indem du Verknappung machst. Das ist natürlich diese ganze Drop-Culture. Mhm. Das ist natürlich auch was Marken nutzen können, was auch total, das ist, machen auch viele Entertainment-Player, die dann Limited Editions rausbringen. Auch da muss man gucken, wie man das handelt, ne? Wo auch der Richtige das Feingefühl haben, wo fühlt sich's nun noch an wie ein Marketing-Gag und wo ist es aber was, wo ich eher sage, hey, das ist hier ein besonderer Moment als Marke, ne? Wo ich sage, hey, wir machen hier was, wir verbinden uns vielleicht mit einem Culture-Player, machen da eine Limited Edition, die gibt's nicht lang und drumherum machen wir noch ein Event und dann fühlt sich das an wie, das ist was Cooles, da will ich Teil von sein und dann ist dieses Timing natürlich wieder wichtig.
Jetzt mal, also wir sprechen ja auch so über Beispiele. Du hast eben, Philipp, den Spider-Man-Film genannt. Natürlich, oder man hat irgendwie, weiß ich nicht, eine Fashion-Brand, die eine gewisse Linie irgendwie oder Limited Edition rausbringt. Klar, dass da alle total hyped sind und die Superfans schon am Rad drehen und sich irgendwie mit ihren Zelten schon auf der Straße postieren. Aber jetzt kommen ja meistens, ich sag jetzt mal salopp, ziemlich normale Brands daher. Die sagen, wir würden gerne mit, weiß ich nicht, der Community XY was machen oder mit dem und dem Künstler oder der Musikerin und so weiter. Das heißt, da gibt's ja tausende von Menschen, die jetzt nicht drauf gewartet haben, dass irgendeine Versicherung ein neues Altersvorsorgeprodukt an den Start bringt. Ne? Ja. Wie kann man diese, das frage ich mich immer, wenn dann eine Brand-Partnership entsteht, ne? Wie schafft man es, dass die Marke davon profitiert und man nicht nur sagt, ja, danke, dass du Geld gegeben hast und so.
Ja,
wir freuen uns alle schon ganz doll auf den Spider-Man-Film und das andere nur so eine Art Grundrauschen und die kleinen Geldsäckchen sind, die auf dem Weg stehen.
Da ist, glaube ich, wie wir auch drüber nachdenken, ist der Unterschied zwischen Kooperation und Kollaboration. Mhm. Und wir sind komplett Kollaboration. Das bedeutet, es geht nicht nur darum, irgendwie nebeneinander zu stehen oder auch nur zu präsentieren als Marke, würde ich mal sagen, so klassisches Sponsoring vielleicht früher, sondern es geht in Kollaboration darum, gemeinsam etwas zu entwickeln, was nicht existieren würde, wenn die Marke nicht da wäre. So. Und diesen Hype, wo du vorhin gesagt hast, oder dieses Interesse, dafür holt man sich ja genau Partner dazu, die das schon haben. Also wenn ich das als Marke nicht, diesen Pull nicht von mir selber habe, dann kann ich eben mit Playern zusammenarbeiten, wo das herrscht, wo dieser Wille herrscht. Und wenn ich mit denen jetzt etwas entwickle, was einen echten Mehrwert hat, was wirklich, was Spaß macht, was die Fandoms wollen, was einfach was Neues, was Interessantes ist, dann habe ich auch einen wirklichen, habe ich einen Grund da zu sein. So. Also wie wir darüber nachdenken ist, wir gucken uns an, was ist so die Cultural Truth? Warum lieben die Leute das? So, warum sind die so interessiert daran? Was ist die Brand Truth? Was ist das, was die Marke mitbringt, was irgendwie auch nur wirklich ihr gehört? Und was ist dann das Entertainment Value? Was kann aus diesen zwei Dingen entstehen, was Leute wirklich interessieren würde? Ohne dass ich Media, ich kann, auf jeden Fall sollte man Media-Budget dazugeben, aber ich sag mal, auch ohne Media-Budget sich Leute anschauen wollen würden. Und daraus entstehen dann die Sachen, die Spaß machen und die dann auch einzigartig sind. Also die Marke kann dann auch eine Einzigartigkeit dazu bringen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie sage, weiß nicht, zum Beispiel jetzt die Kollaboration von Gap und Cat's Eye oder sowas.
Was haben die gemacht?
Gap hat eine kollaboriert mit Cat's Eye. Cat's Eye ist eine female Pop-Group. Und die haben so ein sehr Y2K-coded Musikvideo gemacht. Es war so alles im Stil auch so. Es waren wieder die Low-Rise-Jeans sind ja wieder da. Die hat natürlich Gap gestellt. Und Gap hat irgendwie diesen Y2K-Vibe gestellt. Und Gap hat auch so den, die sind ganz berühmt für sie, weil ja Gap macht ja immer diese Gruppenshops mit Dancing und so. Und das haben sie eben produziert zu dem Song Milkshake, hat dann Cat's Eye da gecovert, haben eine eigene Choreo dort auf dem, entwickelt. Diese Choreo wieder der Community so gegeben. Die Community hat sie zu sich selber gemacht, hat sie verbreitet, hat sie. Und das ist sowas, das hätte nicht, Cat's Eye hätte das nicht selber gemacht. Diesen ganzen, diesen Vibe und diese Codes, die hat eben Gap mit hinzugebracht und Gap hätte es aber auch nicht selber machen können. Und sowas kommt dann eben und die Community so sagt, ja, danke schön, ihr gebt uns was, auf was wir Lust haben, mit jemandem, den wir toll finden, so, und mit was, was wir noch selber irgendwie zu uns eigen machen können. Und dann entsteht daraus eben dann ein Hype, der aber eben auch, wenn man das so macht, ne, wenn man immer guckt, was ist der Mehrwert, den ich bringe. Und im Idealfall verändert sich ja die Brand Truth nicht, ne? Selbst wenn sich die Cultural Truth mal verändert. Aber wenn die Brand Truth gleich bleibt und ich dadurch eine Rolle finde, die ich in der Kultur haben kann, immer sage so, was ist der Wert, den ich jetzt hinzuaddiere, was ist das, was ich hier ermögliche, dann kann ich damit auch langfristig kulturelles Kapital und dadurch natürlich Brand Preference und Brand Awareness aufbauen, sodass das eben auch nicht, wie du schon sagst, so ist so, naja, ich mach mal einmal was und gebe irgendwie Geld und eigentlich bleibt das meiste beim Artist oder beim Game oder was auch immer hängen, sondern ich als Marke trete ganz kleine Rolle ein durch meine Verhaltensweisen und dann kann ich das immer wieder machen. Dann kann ich darauf Plattformen aufbauen, dann kann ich darauf wiederkehrende Formate aufbauen und dann kann ich trotzdem mit auch unterschiedlichen Passionfeldern oder Kulturen zusammenarbeiten, aber ich habe immer wieder eine Wiedererkennung.
Ist das auch das, Philipp, was du als Dämon der Hype-Systematik genannt hast, als wir zum ersten Mal sprachen? Naja, du hast ja gesagt, Hype ist ja auch nicht nur gut für Marken.
Naja, also in der Tat, also wenn man über Hype redet, habe ich sehr viele Dinge, die ich ansprechen möchte. Natürlich, klar, einmal ist die Hype liegt in der Natur der Sache, meistens eine sehr schnell wachsende, sich selbst verstärkende Nachfrage, die aber ab einem gewissen Punkt dann auch sich wieder zurückentwickeln kann. Und das zu managen ist grundsätzlich schon mal sehr schwer. Der Wunsch nach Hype ist immer so ein bisschen wie, das wirst du aus der Agenturwelt kennen. Wir kennen es gar nicht so sehr aus der Agenturwelt, sondern nur vom Hören sagen, ist der Wunsch immer nach diesen ganzen selbstverstärkenden Systemen hier, komm, mach doch mal was, erinnere dich, wie viele Jahre ist das her, 10, 15, was Virales.
Ja, das habe ich aber schon lange nicht mehr.
Ich kann ganz viele der alten Begriffe, ich hab ja auch mal für einen Verlag gearbeitet und habe die Entwicklung des Mobilfunktelefons miterleben dürfen. Also ich habe in der Tat auch keiner von dem für den modernen Spex-Verena verantwortlich. Ich werde euch nicht mit Cross-Media-Strategien langweilen. Spaß beiseite, aber das ist in der Tat insofern, also Hype als Ziel ist schon mal das falsche Ziel. Und wenn der entsteht, ist es wunderbar und man kann sicherlich was dazu beitragen, um das zu begünstigen, aber das sollte nicht das Ziel sein, an dem gemessen wird, wie so eine binäre Entscheidung, war es ein Hype, ja, nein, also erfolgreich oder nicht, das ist meines Erachtens total falsch, liegt völlig falsch. So, und dann hast du natürlich alles rund um so Hype-Themen, musst du natürlich auch ganz viele Dinge berücksichtigen. Das heißt, also einmal diese Timing-Frage der Kurzfristigkeit, was mache ich, wenn es zurückgeht? Die zweite Frage ist natürlich auf der Supply-Seite. Viele machen sich auch keine Gedanken darüber, wenn sie einen Hype erzeugen, was passiert denn eigentlich, wenn er eintritt? Also das überrascht die meisten.
Ja, das ist dann die künstliche Verknappung.
Das nennt man dann so. Ja, genau. Aber ehrlich gesagt geht es ja nicht nur um eine Supply, künstliche Verknappung der Produkte oder Dienstleistungen, die angeboten werden. Ja, also gerade bei physischen Produkten haben wir das selber auch schon erlebt. Können wir auch gleich mal was erzählen zum Thema Tiefkühlpizzen. Du hast ja Knappheit plötzlich überall. Du hast ja selbst Knappheit an der Telefonzentrale. Oder ist dein Customer Service auf den Hype eingestellt? Wahrscheinlich nicht. So, also wenn dein Server, also das ist genau die Problemstellung. Das heißt also insofern, ich werde immer ein bisschen vorsichtig, weil Hype klingt so wie unendlich groß. Und ich glaube, das ist als Ziel erstmal nicht richtig. Aber der Weg dahin und der Gedanke dahinter, ein sich selbst verstärkendes System zu etablieren, das ist es, worauf es ankommt. Und wenn das dann so groß wird, dass es irgendwann bestimmte Schwellen überschreitet, sagen wir eben in bestimmte mediale Schwellen oder bestimmte Aufmerksamkeitsschwellen, bestimmte was auch immer. Also wenn es spätestens wenn es im Jahresrückblick von Günther Jauch war, dann kann man sagen, dann war es ein Thema, was sehr breit gewesen ist. Ja.
Oder zum Jugendwort des Jahres
gekriegt. Oder andere Themen. Aber gut, aber wir ziehen ja auch noch die Spiegel-Bestsellerliste für den Erfolg eines Buchs heran. Es gibt immer einfache Kriterien, Kriterien, an denen wir mal, also einfache KPIs. Aber insofern, also ist es schon als Zielsetzung, die Richtung ist gut, aber die ist die Mechanik, auf die man schielen sollte. Und das mag ich das Wort nicht so ganz gerne, weil es so viel impliziert, was auch schwierig sein kann.
Kann ich total gut nachvollziehen. Also
bis hin zu die Fragestellung, wie du dich selber fühlst, wenn du mal einen Hype kreiert hast. Also die Frage ist, wenn es rund um ein Produkt geht, das ist in der Musik ja meistens der Fall, da geht es um einen Song, was das für einen Druck aufsetzt auf die gesamte Organisation und nicht zuletzt auf den Kreativen. Was ist eigentlich, was ist denn mein nächstes Produkt?
Ja.
Es ist ich habe das ja 20 Jahre lang miterlebt. Ich habe früher auch Bands vermarkten dürfen, auch sehr bekannte. Und diese Fragestellung, was passiert, wenn man eine Nummer 1 hatte, die ist, also das klingt so ganz toll und jeder träumt von nichts Größerem, aber wenn du mal da bist, macht das einen Druck, den nur wenige standhalten können. Mhm. Ja, und das ist auch die gesamte Organisation, die das umgibt. Und ich finde, das kann man ganz gut übertragen. Also insofern, sich darauf einzustellen, das ist auf jeden Fall sehr notwendig.
Mhm. Ich kann das zu 100% nachvollziehen und finde es auch schön zu sagen, dass man sich eher diese Thematik oder Mechanik, die dahinter liegt, irgendwie zu nutzen macht und die stärker durchdenkt und auch die Formulierung ein sich selbst verstärkendes System baut, was eben ja auch, du hast es vorhin gesagt, ne, die Budgets werden kleiner. Das heißt, ich muss ja auf Mechanismen setzen, die sich selbst verstärken, wo plötzlich vielleicht Fans zu Fans und das einfach weiterspinnen, weil die Idee gut war, weil ich die Kultur verstanden habe und genau weiß, warum die Fans sind. Und ich finde eben auch schön, sich auf die Spitze der Bewegung zu konzentrieren, weil die ja auch ein krasses Zugpotenzial hat. Und wenn die erstmal aktiviert ist, dann werden die entsprechend mitpromoten.
Und es ist wahnsinnig einfach. Erstaunlicherweise tun so wenige. Sich auf diese Spitze, das muss man fairerweise so sagen, nicht jede Marke hat so eine harte, echte, engagierte Fan-Community. Aber ich ganz ehrlich, ich glaube, selbst wenn man mal ganz aus diesen typischen Lifestyle-Themen rausschaut, ja, also wir reden jetzt eben über Gap gesprochen und denke über eine koffeinhaltige Limonade nach, wo jeder kann sofort fühlen, dass das irgendwie einfach ist. Ja. Aber schau dir selbst einen Werkzeugbereich an. Schau dir mal eine Marke wie Festool an. Also es ist eigentlich, würde man denken, so, warte mal, also das typische Schraubenbeispiel will ich jetzt hier nicht bringen. Aber selbst im Werkzeugbereich, die Community der Handwerker, die mit Festool arbeitet und die darauf vertrauen und die Marke cool finden. Und dieses alles, was diese Marke umgibt zum Beispiel, das zeigt, dass du eigentlich viel breiter denken kannst. Ja,
so Schrauben, siehe Engelbert Strauß. Ich meine, hätte gedacht, dass du meine Arbeitssicherheitsklamotte
cool machen kannst. Und insofern, und das ist in der Tat... man muss, also wir können jetzt darüber nachdenken, und ich habe das bisher, ich bin nichts vorbereitet, aber was eigentlich die Voraussetzung für eine Marke ist, ne? Und ich glaube, was halt ist extrem begünstigt ist, wenn du als Konsument die Marke als wie so eine Art Social Currency nutzen kannst. Man sieht dich mit der Marke, es sagt was aus. Handwerker, Festool-Kiste, sag was über dich aus. Ja. Ist natürlich ein bisschen schwierig bei einer Versicherung. Ja, und dein Bankkonto sieht man auch nicht. Und die Mechanismen sind da andere. Da hast du ganz andere Challenges. Aber dass die bestreitbar sind, sehen wir zum Beispiel bei Mobilfunkanbietern. Weil was macht ein Mobilfunkanbieter grundsätzlich technologisch so viel spannender als ein Stromanbieter, sage ich mal. Also ich meine, im Grunde wird Energie transportiert. Ja. Aber obviously ist eine Telekom anders im Entertainment und positioniert, als das ein Energieversorger ist und hat eine extrem hohe Loyalty und hat riesen Fan-Communities. Und also es geht, du siehst.
Es geht, ja. Und es ist auch so, ich glaube, wir Deutschen vielleicht, weil wir so ingenieursgetrieben sind, haben ja häufig auf Produktdifferenzierung gesetzt. De facto gibt es gar nicht so viel Differenzierung, wie wir auch in der Kommunikation, der Werbung immer Glauben machen wollen. Ja, das heißt, die Frage ist ja nur, welches Territorium besetzt du und für was wirst du wahrgenommen in den Köpfen der Menschen? Und das die Telekom einfach mal brillant früh angefangen und mit großen Budgets verteidigt.
Also wahnsinnig toll gemacht und wir kennen alle den Brand Value der Marke. Es ist wirklich phänomenal, was das Team macht. Und
das heißt aber, ihr würdet auch sagen, klar kann eine Versicherung sich auch richtig geile Branded Entertainment Formate
schnappen. Sagen wir mal so, ja. Aber ich möchte nicht einschränken. Weil ich glaube, einfach zu sagen, jeder kann das und für jeden kann es gleich gut funktionieren und so weiter, ist, glaube ich, ein Trugschluss. Und das wäre jetzt, das ist Quatsch, weil es gibt ja per Definition Produkte und Dienstleistungen, die du haben willst und andere, die du haben musst. Und das ist schon mal da, ist eine Differenzierung, ist ein bisschen schwierig. Ja. Die einen sind per Definition erstmal ein Pain.
Den Risikofall zu versorgen fühlt sich nicht cool an.
Keiner will Geld ausgeben, in der Hoffnung, einen Unfall zu haben. Ja. Also wer will das? Also den Unfall will keiner und das Geld ausgeben auch nicht. Und wenn den Unfall nicht hattest, dann war es ja sogar noch umsonst ausgegeben. Mhm. Also da ist der gesamte Case ja schon mal schwierig. Das kommt aus einer anderen Motivation heraus. Ja. Also ein Risikobedürfnis. Fühlt sich das eigentlich gut an zu sagen, ich habe Angst? Fühlt sich das gut an zu sagen, ich vermeide mehr Risiko als du? Fühlst dir, grundsätzlich ist es nicht einfacher. Ja? Ich glaube nur, was du da tun kannst, und das sind einfach andere Felder und andere Mechanismen, die greifen. Du kannst eben vielleicht nicht so vordergründig, lifestyleig, hypig werden. Mhm. Aber beispielsweise deine Rolle in der Gesellschaft und die Positionierung deines Unternehmens in der Gesellschaft zu unterstützen und zu sagen, warum sind wir eigentlich Teil der Gesellschaft, wo es um Risiko geht, wo es darum geht, beispielsweise Kunst zu versichern, damit sie von A nach B transportiert werden kann, damit Menschen sie anschauen können. Ohne die Versicherung würde keiner das teure Kunstwerk von A nach B transportieren. Also würde es immer in dem Museum A sein und man hätte nie die Möglichkeit, in einem anderen Land die Kunst zu zeigen. Und schwupps, hast du plötzlich eine echte inhaltliche Funktion und Diskussion. Insofern, ich glaube, wenn du man kann das Feld finden und man kann, aber es ist eben bei manchen wesentlich einfacher, eine Jeans-Sneaker-Marke, eine Uhr, was auch immer, was mich direkt umgeht, ist einfacher. Ansonsten ist es etwas abstrakter. Aber selbst da, finde ich, kann man durchaus eine relevante Rolle einnehmen. Und ich meine, wir sehen es an Beispielen auch von Logistikern wie DHL, die im Musikbereich viel unterwegs sind und dann eben auch diese Logistik der großen Konzerttourneen unterstützen und so. Also du kannst da eine echte Rolle einnehmen und einen echten Purpose haben. Und du kannst in dieser Kultur auch einen echten Wertbeitrag liefern.
Bei dem, was ihr vorhin sagtet, ne? Also der Hype, wenn er als Standalone ist, also zunächst mal der erste Hype löst sehr viel Druck aus auf denjenigen, der ihn hergestellt hat, und mit der Frage verbunden, was kommt eigentlich danach? Ihr habt auch darüber gesprochen, dass man sich selbst treu bleibt, also sozusagen das, wie soll ich sagen, also das, was die Marke mitbringt an den Tisch, dass das idealerweise bestehen bleibt. Ist das dann auch die Grundvoraussetzung, zu diesem nächsten Plateau zu kommen? Also immer wieder die Frage, ich meine das ernst, ich setze das langfristig an, ich bleibe mir selbst treu und ich hüpfe nicht durch die unterschiedlichsten Communities mit dem Klingelbeutel, um sozusagen alles einmal abzugrasen. Also was sind die Voraussetzungen für Plateausprünge?
Ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass jede Marke so komplette kulturelle Infrastrukturen bauen muss. Ne? Das ist ja so, also ich finde auch, wenn so über Culture Marketing oft geredet wird, dann wird natürlich sehr viele, ich sag mal, wie klar Red Bull geredet oder irgendwie auch Fritz Cola geredet, die natürlich so tief auch wirkliche Plattformen aufbauen und Grassroot-Bewegungen machen oder auch Snipes zum Beispiel, die über manche Sachen ja gar nicht sprechen, die machen. Ne? Ich glaube, das ist ganz toll so, wenn das funktioniert. Ich glaube, das kann nicht jede Marke machen und das muss auch nicht jede Marke machen, so glaubwürdig Teil von Kultur zu werden. Also ich glaube nicht, dass jede Marke selbst Culture sein muss, so, weil das können auch nicht viele. Aber eben eine Rolle zu haben, die ich habe. Und wenn vielleicht auch nur der Mehrwert, den ich bringe, Entertainment ist, oder wenn der Mehrwert, den ich bringe, ich sage, was normalerweise nicht möglich ist, was zu erleben, was nicht möglich ist, oder mit einem Culture Player mal was zu machen, worauf er irgendwie Bock hat, dann kann ich das auch, ich glaube, relativ lang so weitermachen. Also wenn die Rolle klar ist, warum ist diese Marke jetzt hier? Wenn jetzt DHL sagt, wir bringen die Sachen schneller an als irgendwohin wie andere, dann können die das machen, indem sie was verschicken. Oder sie machen vielleicht ein YouTube-Format, wo die Songs released werden exklusiv. Dann habe ich die gleiche Rolle und kann das glaubhaft auch machen, kann das glaubhaft aber auch, könnte ich auch, keine Ahnung, ein Games-Partner sein und die Beta-Version mit releasen, sage ich mal. Und das ist dann in Ordnung, weil ich glaube, der Anspruch der wenigsten Leute ist an Marken, dass sie selber irgendwann wirklich Kultur sein müssen. Aber wenn ich als Marke glaubhaft, wie mit Menschen auch, ne, die gleichen Charakterzüge zeige und die gleiche Tonalität habe, dann ist das in Ordnung so. Und dafür muss ich aber natürlich halt gucken, dass ich immer was hinzuaddiere und nicht nur wegnehme. Sondern ich bin immer dann halt schon irgendwie Gast auch als Marke. Und da muss ich eben gucken, was addiere ich hinzu? Addiere ich einen echten Mehrwert, einen finanziellen Mehrwert oder einfach nur
Entertaining? Oder nur ein Logo, was der schlechteste Fall wäre.
Das wäre der schlechteste Fall. Außer hinter dem Logo steht ein großer Scheck und sonst wäre vielleicht das Event nicht da, dann ist es. Aber da glaube ich dann, dass es nicht so wahnsinnig viel Impact auf die Markenwahrnehmung haben wird. Das,
Ja, es ist mehr eine Mindset-Frage. Ja, also die Mindset-Frage, wie ich als Marke auf Menschen zugehe und mich öffne. Und der Scale ist dann sehr, sehr offen von dem hoffentlich nicht nur Logo-Platzierung und dadurch ein Enablement überhaupt des Events, was ohne eigentlich stattfinden konnte, bis hin zur echten Entwicklung von gemeinsamen Produkten oder darüber hinaus. Also ich glaube, das ist eine Mindset-Frage, die wir haben und die wir brauchen und die natürlich, wenn wir über die Verhältnis von Marke, Agentur und den Cultural Playern reden, extrem wichtig ist, weil das alle müssen das mitgehen. Mhm. Und also es bringt nichts, wenn die Brand das Mindset hat, aber die Agentur nicht. Oder andersrum, also wenn einer in der Kette nicht funktioniert, diese Offenheit mitbringt, auch ein Stück weit ins Risiko zu gehen, Mitgestaltung zulässt, Geschichten zu entwickeln und zu erzählen. Wenn das eine Marke nicht zulässt oder einer dieser Partner nicht zulässt, dann wird es halt schwierig. Mhm. Und dann landest du im Endeffekt bei dem aufgeklebten Logo. Mhm.
Vielleicht eine Frage zum Abschluss, weil wir ja auch, ihr hattet vorhin das Beispiel, ja, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, so ein bisschen was muss, hat man dann vielleicht auch falsch gemacht. Ne? Es geht ja auch um eine Managementkompetenz dahinter. Jetzt wird viel das Thema Vergütungsmodell, Honorarmodell diskutiert. Auch da kann ja eine Universal-Prägung spannend sein. Können wir bei euch was lernen mit Blick auf Honorarmodell, Pricing?
Also das Gute ist, dass wir uns darin nicht auskennen.
Okay, ja. Manchmal ist das sehr erfrischend.
Kann das gut sein. Würde ich mal sagen, wahrscheinlich kann man was lernen, aber es wird aus Zufall so sein.
Ja.
Weil wir kennen uns mit Honorarmodellen erst seit irgendwie anderthalb oder zwei Jahren so richtig aus. Bei Universal haben wir ein bisschen was mit angefangen, aber dass man natürlich irgendwie einen Arbeitsleistungstag für eine Summe X abrechnet, das ist, glaube ich, bekannt. Und das war also keine Raketenwissenschaft. Aber alles, was darüber hinausgeht, da haben wir uns nicht mit auseinandergesetzt. Was aber bei uns ein ganz wesentlicher Teil unserer Zusammenarbeit ist und über auch jede Entscheidung, die wir treffen, wir sind eigentlich Unternehmer und wir arbeiten extrem unternehmerisch. Und ich glaube, das ist das, was wir einsetzen können in der Beziehung zu unseren Kunden. Allerdings bisher nicht oft eingesetzt haben. Wir hatten einen Fall, wo wir das angeboten haben, zu sagen, lass uns doch mal hier auf eine Performance-Ebene abrechnen. Und wir haben gleich festgestellt, dass wir uns da weniger wohlfühlen, nicht weil wir uns nicht messen lassen wollen, sondern weil es wahnsinnig schwer war, die KPIs zu finden. Mhm. Ne, denn wir stellen fest, und jetzt kommt doch so ein bisschen Marketing-Sprech, wir stellen ja fest, es ist auch ziemlich klar, dass wir mit dem Feld, in dem wir unterwegs sind, sehr weit vorne im Funnel unterwegs sind. Und wir sind nicht so weit hinten im Funnel. Und jeder weiß auch, dass es vorne ein bisschen schwieriger ist, Dinge zu messen, als am Ende. Ne? Hinten in Kauf, eine Registrierung und so weiter, eine Transaktion, ziemlich einfach. Aber vorne musst du dann diese Markenstudien machen und ziemlich viel Herleitung. Und da kann man auch wahnsinnig viel immer erklären und Einflüsse von außen und so weiter. Und da sind wir unterwegs. Das heißt, wenn du sehr weit vorne im Funnel agierst und eine Marke sehr eben auf der Ideen und auf der strategischen Seite unterstützt und eben Partner zusammenbringst und Geschichten enablest, aber eine Marke anschließend sagt, ich möchte dich mit Registrierungen vergüten, dann ist es halt schwer. Das heißt aber, um mal andersrum aus einer Perspektive drauf zu schauen, weil du die Referenz Universal Music gelernt hast, das ist ja schon sehr spannend, weil innerhalb eines solchen Modells in der Musik ja sehr, sehr viel Vergütungsmodelle gleichzeitig existieren. Da gibt es dann die Lizenzmodelle, da gibt es eine Vorauszahlung, da gibt es also unterschiedlichste Dinge, wie abgerechnet wird. Und was wir dort gemacht und gelernt haben, ist, dass wir es auch als Universal Non-Music Products veröffentlicht haben oder rausgebracht und entwickelt haben. Wir haben Press-on-Nails entwickelt, wir haben ein Ice Cream entwickelt mit dem Rapper Rata, der leider verstorben ist. Wir haben mit Capital Bra die Pizza erfunden. Das war so eigentlich der erste.
Ach, das war die Tüftelpizza, die ihr vorhin kurz gedroppt
habt. Das war eines so der großen Tipping Points, wo alle angefangen haben, darüber nachzudenken, was eigentlich funktioniert, wenn man Produkt, Culture, Kommunikation richtig miteinander verbindet. Und insofern innerhalb dieses Modells, da haben wir natürlich sehr viel gelernt, diese einzelnen Vergütungsmodelle zueinander zu bringen. Also das heißt, wenn du mit einem Hersteller, einem Künstler, mit Creatoren und einem Plattenlabel, was damals uns noch bezahlt hat, zusammenarbeitet, wer bezahlt eigentlich wen für was? Und das braucht wahnsinnig viel Kreativität, um am Ende des Tages alle glücklich zu machen. Und insofern, ja, also das Übertragen auf die Agenturwelt ist es, glaube ich, schon so, dass ich mich immer, dass ich immer sehr überrascht bin als Nicht-Agentur-Experte, wie einfach dann so nach Rate-Cards gearbeitet wird und wo wir in Schemen reingepresst werden und wo ein Titel automatisch zu einer Vergütung führt, ohne zu hinterfragen, was eigentlich die Wertschöpfung dieser Person in diesem konkreten Case ist. Mhm. Weil einer Senior irgendwas ist, macht er nicht immer die gleiche Wertschöpfung, egal auf was er sitzt. Aber ich finde das immer sehr interessant, da so drauf zu schauen. Und stell aber fest, das heißt, dass du kannst es ja nicht isoliert am Markt neu entwickeln, sondern du musst ja auf der Kundenseite die Budgets, die Allokation muss passen dazu, die Mechanismen müssen passen.
Der Einkauf muss passen.
Also insofern, da kommt das ist halt ein ganz toller Vortrag von euch.
Äpfel und Birnen und so weiter. Genau, aber kann ich daraus schließen, dass vielleicht Agenturen künftig sich auch an Tiefkühl Pizzen Drops beteiligen könnten, um ihr Geschäftsmodell aufzubessern?
Also ich sage mal was ganz Ketzerisches. Ich glaube, wenn Agenturen oder alle Agenturen wirklich an den Erfolg glauben, den sie predigen, dann gäbe es schon viel mehr Produkte, die von Agenturen direkt veröffentlicht werden. Weil gehen wir mal davon aus, dass die einen gewissen Kapitalstock haben und auch einen entsprechenden Intellekt besitzen, Menschen, die in Agenturen leitende Funktionen haben. Und wenn du das hast, also du hast das Kapital, du hast das Intellekt und du verstehst das gesamte Game, warum solltest du freiwillig die Wertschöpfung einem Dritten überlassen und dich pro Tag dafür verkaufen? So. Das heißt natürlich nicht, dass jede Agentur plötzlich eine Finanzdienstleistung auf den Markt bringt, plötzlich ein Auto herstellen kann und so weiter. Auf der Ebene natürlich nicht. Aber insofern kann ich nur sagen, ich glaube, dass aber einige Produkte viel einfacher in den Markt einzuführen sind, die sehr stark auf der Marketing-Ebene die Differenzierung haben. Ich habe manchmal auch sogar den Automobilbereich gestreift. Der war für mich immer so eigentlich das Beispiel für das kann keiner machen, der kein Automobilhersteller ist, aber mit Link und Co. sieht man ja, dass es ja auch mittlerweile wie so virtuelle Hersteller gibt, die dann sehr schnell auf einer Basis eines anderen Automobilherstellers aufbauen. Also selbst da hast du ja schon die Effekte, wo du über eine gute Kommunikation, gutes Marketing, gutes Pricing und vor allen Dingen auch eine gute digitale Infrastruktur plötzlich zu einem Automobilhersteller werden kannst. Und das ist nur das komplexeste Beispiel. Wie einfach ist es, eine virtuelle Versicherung, eine virtuelle Bank, haben wir gesehen. Wir kennen alle von Revolut über N26 die ganzen Beispiele. Wenn du mal reinguckst, wer dahinter steht und wo die Bankkonten geführt werden und wo die Lizenzen liegen, dann sind das klassische, in den meisten Fällen klassische Finanzdienstleister, Banken, die wir kennen. Also nochmal zurück auf die Frage zu kommen. Ich glaube schon, dass Agenturen sich das anschauen sollten und auch damit spielen sollten, weil ich davon ausgehe, dass sie dadurch wahnsinnig viel lernen und dass sie auch diese Barrieren, die existieren zwischen in der Wahrnehmung zwischen Kunden und Agentur, Auftraggeber und Dienstleister, dass die total aufbrechen, wenn man mal die andere Perspektive kennt.
Ja, und nicht nur das, sondern wenn man sich selber auch als Unternehmer hervorgetan hat.
Ne? Also bei der Pizza, wir haben am Ende von der Pizza in Deutschland haben wir 10 Millionen Pizzen verkauft. Wir haben es dann auch in andere Länder gebracht. UK, USA, Polen, Frankreich und insgesamt 30 Millionen davon verkauft. Und wenn du natürlich, wir haben da auch so richtig, du musst wirklich Markenführung machen. Ne? Das heißt, du bist auch als Agentur nicht, ich bin zuständig für Social und jemand anders verhandelt mit dem Hersteller und wer macht, redet eigentlich mit Rewe, sondern wenn du das mal alles machst, dann denkst du natürlich auch in viel weniger Silos, lernst wahnsinnig viel und ich glaube auch so ein unternehmerisches Denken auch damit an Briefings zu gehen, ne? Und auch mal das vielleicht auch anders zu hinterfragen zu können. Ich glaube auch, da können Agenturen viel von lernen.
Toller Impuls, finde ich, zum Schluss nochmal. Wie gut, dass wir über Finanzierung und Geschäftsmodelle gesprochen haben, das auch noch gestriffen haben, um den Hype sozusagen perfekt zu machen. Ja. Ihr Lieben, ich danke euch sehr. Das war total aufschlussreich. Wir sollten mehr Menschen außerhalb der Bubble einladen.
Viel zu kurz. Jetzt sind wir auch ein bisschen in der Bubble. Ne? Jetzt sind wir
Teil der Bubble.
Ja, danke. Danke. Nein, danke ganz tolles Gespräch. Ja, danke dir für die Einladung. Das ist wirklich toll, auch schön mal bei euch zu sein und das zu sehen. Kenne ich nur aus den Medien und das ist wunderschön. Ich kann nur jedem empfehlen, also wenn ihr eine Einladung bekommt, nehmt sie unbedingt an. Es ist nicht nur ein tolles Gespräch, sondern es ist auch ein toller Ort. Es kommt gerne wieder.
Toll, freut mich.
Vielen Dank.